wenn wir ein Streitgespräch führen wollen, gibt es doch in Grundfragen, vor allen Dingen zur Einschätzung der AfD, sehr konträre Positionen zwischen Gretel und mir. Hinsichtlich der Weltlage stimmen wir weitgehend überein. Was Gretel am Anfang gesagt hat, das ist auch meine Meinung. Es gibt eine Zuspitzung der imperialistischen Widersprüche. Es gibt eine hemmungslose Aufrüstung. In den letzten Monaten, ein, zwei Jahren ist deutlich geworden, dass wir auf einen anderen Zustand der Hochmilitarisierung zusteuern. Der Krieg ist greifbar nahe, bin ich auch der Auffassung. Schon jetzt im Zusammenhang mit der Eskalation des Ukraine-Krieges, aber auch hinsichtlich der Kriegsertüchtigung, die systematisch zu einer Veränderung des Ausmaßes an Militarisierung führen wird. In 7, 8 Jahren wird, wenn das so weitergeht, wie das beschlossen ist, werden die Verhältnisse, die Zustände in der Bundesrepublik wie in den EU-Staaten andere sein. Also da stimmen wir überein, da gibt es eigentlich keine Differenzen. Sehr grundsätzliche, konträre Positionen vertreten wir offenbar in der Frage AfD. Und da gilt aus meiner Sicht das erste Denkgesetz des Aristoteles: Bei konträren Meinungen kann nur eine richtig sein. Da sollten wir uns drüber im Klaren sein. Deswegen ist eine Sachdiskussion unvermeidlich, um das festzustellen. Wobei meine Grundposition, die möchte ich gleich sagen, darüber hinaus, die AfD ist keine faschistische Partei. Sie hat einige Besonderheiten. Sie ist überhaupt nicht ein Partner als bürgerliche Partei für uns. Das ist für mich völlig klar. Aber sie muss eigenständig jenseits der Wertungen auch des Verfassungsschutzes von uns analysiert und bewertet werden. Und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass wir prüfen müssen, inwieweit sie, das hat Gretel zum Teil gemacht, bin auch nicht in der Richtung, wie ich das sehe, inwieweit sie mit den Aufrüstungsplänen konform geht, mit dieser neuen Stufe der Militarisierung. Und natürlich auch müssen wir ausloten, inwieweit in ihr Kräfte wirksam sind, unter ihren Wählern, Anhängern, auch Politikern, die wir gegebenenfalls, großes Fragezeichen, zweimal gewinnen können in einer breiten Front des Widerstandes gegen diese Politik. Das ist meine Grundposition. Aus meiner Sicht macht es nun wenig Sinn, unsere unterschiedlichen Positionen zu benennen und dann ein Streitgespräch hier in Form eines Schlagabtausches zu führen. Das führt zu nichts, das führt zu bösem Blut, das ist dann immer verbunden auch mit Anwürfen, Unterstellungen. Da bin ich überhaupt nicht für. Ich bin für ein produktives Streitgespräch, wo Sachthemen erörtert werden. Und ich möchte zu drei Sachthemen etwas sagen, die ich für wichtig halte natürlich im Kern auch zu der Frage, ist die AfD nun faschistisch oder ist sie nicht faschistisch? Was ist die überhaupt in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit? Und meiner Auffassung ist es höchste Zeit für solch eine politische Verständigung jenseits alter Denkmuster. Wir haben vielleicht noch ein, zwei Jahre Zeit, um diese Entwicklung zu einer hochgerüsteten NATO, zu einer umfassenden Militarisierung zu stoppen. Dann ist das zu spät mit dem Widerstand. Und da sollte man jetzt schon genau überlegen, gibt es da Chancen oder gibt es keine Chancen? Ich kann die Frage auch nicht mit Ja oder Nein beantworten, ich stelle sie nur. Und ich meiner Auffassung müssen wir sie ernsthaft stellen, um doch zu ein Überlegungen zum Durchdenken der gegenwärtigen politischen Situation zu kommen. Mein erstes Problem in der Sache ist, wieso spielt das AfD-Thema genauer die politische und verfassungsrechtliche Dämonisierung der AfD, ich möchte das erstmal so sagen, in der öffentlichen politischen Debatte und auch bei der strategischen wie auch bei der täglichen Meinungsmache eine derart zentrale Rolle. Wir hören das ja täglich. Und wir hören es auch in den strategischen Überlegungen der offiziellen, wie ich immer sage, Regierenden und auch der Opposition. Da ist das in etwa ähnlich oder gar gleich. Aus meiner Sicht gibt es dazu zwei Antworten. Die eine Antwort hat Gretel gegeben. Einmal ist dies deshalb der Fall, weil die von der AfD ausgehende faschistische Gefahr so groß ist, dass es unmittelbar brennt, gefährlich wird. Und zum anderen gibt es die Antwort, die ich gebe, weil die politische und verfassungsrechtliche Dämonisierung der AfD für die Regierenden ausgesprochen nützlich ist zur ideologischen Flankierung ihres Kriegskurses. Im Wesentlichen. Es gibt auch dann noch Ergänzungen, die man machen muss. Im Windschatten dieser Dämonisierung erfolgt diese Kriegsertüchtigung. Das dürfen wir nicht übersehen. Sie ist nützlich für die Regierenden in dem Sinne, dass in den vergangenen Jahren bei vielen Menschen, die für eine friedliche Welt eintreten, erreicht werden konnte von der herrschenden Meinungsmache. Der Imperialismus gibt sich antifaschistisch. Der führende Rechtsaußenpolitiker Roderich Kiesewetter gehörte zu den Unterzeichnern des Verbotsantrages gegen die AfD im Bundestag. Unter den führenden Politikern wird das also als sehr nützlich angesehen, auf diese Weise politische Effekte zu erreichen. Viele friedensbereite Menschen sehen in der AfD ihren Hauptgegner. Übergreifend Millionen gehen auf die Straße. Ich habe einmal ausgerechnet, das waren an 2 Wochenenden im Februar 24 waren das 2,5 Millionen, die auf die Straße gehen. Rückhalt in den Massen ist ein wesentliches Erfordernis imperialistischer Herrschaft. Im Zeichen eines sogenannten Antifaschismus wurde das bereits erreicht. Seit 1,5, 2 Jahren sind wir mit dieser Masche der imperialistischen Propaganda konfrontiert. Ich sehe also zunächst die Notwendigkeit, über die Grundzüge der gegenwärtigen politischen Lage im Zusammenhang mit der AfD-Thematik und auch der Hochrüstung zu diskutieren. Wenn es nach den Regierenden geht, sind wir auf dem Weg in die Hölle im Vorfeld eines Dritten Weltkrieges. Ich habe schon gesagt, der Ukraine-Krieg droht in diese Richtung zu eskalieren. Das ist ein aktuelles Thema. Das Thema der nächsten 7 Jahre ist, dass irgendwie im Jahre 2031, 32 wir konfrontiert sind mit Zuständen in Deutschland und in den EU-Staaten, wo 5%, darauf hat man sich in den letzten Monaten geeinigt, ausgegeben werden für Rüstung, für Kriegstüchtigkeit. Das sind jeweils 45 pro etwa, ein wenig weniger 45, als die Hälfte, 45% des jeweiligen Haushaltes der EU-Staaten. Das ist eine andere Welt, die da entsteht. Die friedliche Koexistenz liegt auf dem Totenbett. Noch mehr als heute geht es um gegenseitige tägliche Bedrohungen und Sanktionen. Es wird eine furchtbare Zeit, die da herannaht. Wir müssen uns überlegen, wie wir jetzt schon das stoppen können. Wahrscheinlich ist das 2031 kaum noch zu stoppen, wenn es dazu kommt. Ne? Wenn uns vorher nicht an anderer Stelle die Dinge um die Ohren fliegen. Wenn wir die Entwicklung in Richtung Hochrüstung, Konfrontation nicht stoppen, dann ist es aus und nicht die AfD ist unser Hauptgegner in dieser Frage, sondern die Regierenden sind unser Hauptgegner. Das dürfen wir niemals aus dem Auge verlieren. Dort wird die Politik gemacht, wobei überhaupt nicht auszuschließen ist, dass aufgrund der auch stark reaktionären Ausrichtung der AfD man unter Umständen in 5 Jahren in einer Regierung sitzt. Das stelle ich überhaupt nicht in Zweifel. Da kann alles Mögliche passieren, wo die Dinge nur noch schlimmer werden. Meine Position ist also bezogen auf die Gegenwart, die Dämonisierung der AfD kombiniert mit der Lüge, der wie Hitler kriegslüsterne Putin will uns irgendwie im Jahre 2029 überfallen und angreifen und dann müssen wir irgendwie kriegsbereit sein, geschieht nicht, weil die AfD eine große Gefahr für uns ist, sondern weil die Regierenden damit ihren Kriegskurs tarnen und dafür besser Rückhalt in den Massen finden. Das haben sie in den letzten Jahren schon erreicht und viel Verwirrung unter den Linken stiften. Die Regierungen machen auf Antifaschismus, um Kriegssüchtigkeit zu erreichen, um die Friedensbewegung zu spalten und zu lähmen, um linke und rechte, marxistische und konservative Gegner dieses Kriegskurses aufeinander zu hetzen. Wir sollten da nicht unbedingt mitmachen, ist meine Position, wobei ich mir völlig darüber im Klaren bin, dass das eine Minderheitenposition ist, wenn ich mir die ganze Diskussion und die Beschlüsse dazu auf der Linken ansehe. Von Friedrich Merz bis zu Jan von Aken hören wir, die AfD bedrohe unsere Demokratie. Alle gemeinsam müssten wir diese Gefahr abwenden. Schon im Jahre 2025 sagte, schon im Januar 25 sagte Merz, ein neues 1933 darf es nicht geben. Bediente sich also der gleichen Argumentation. Der Faschismus steht irgendwie völlig, steht irgendwie vor der Tür. Jan von Aken sagte im April, das sind alles Faschisten, man muss sie verbieten. Die politische Allianz der AfD-Gegner von rechts bis links ist mittlerweile sehr stabil. Das ist ein Merkmal des allgemeinen Politikbetriebes. Man muss sich, um diese Situation zu verstehen, die Drucksache 20 Schrägstrich 13750 des Deutschen Bundestages einmal ansehen. Das ist ein Antrag auf Verbot der AfD im Bundestag, unterzeichnet man von 124 Abgeordneten des 20. Bundestages. Ich habe diese ganzen 124 Abgeordneten mal gegoogelt. Die Hälfte der Grünen-Fraktion hat unterschrieben. Zwei Drittel der Linksgruppe haben unterschrieben, ein Drittel nicht, Sören Pellmann nicht, prominente Linke wie Gesine Lötsch, die ich für sehr ehrenwert halte, und Bernd Rixinger, den ich für nicht ganz so ehrenwert halte, haben auch unterschrieben, Heidi Reichenick auch. Das ist eine sehr differenzierte Sache, der Scharfmacher Roderich Kiesewetter hat unterschrieben, 9 Mitglieder des 20. Bundestages haben unterschrieben, nicht unterschrieben haben die gesamte CDU, CSU-Gruppe. Die FDP, kein einziger Abgeordneter und kein einziger Abgeordneter des BSW hat unterschrieben. Das ist also ein Dokument, wo man etwa die Kräfteverhältnisse in der Frage, verbieten wir nun die AfD oder belassen wir sie in den Zustand der Halblegalität, wie er gegenwärtig ja irgendwie da ist, wie machen wir das also? Das ist also der 20. Bundestag. Im 21. ist noch nicht ganz klar, wie man verfährt, aber Friedrich Merz hat ja die Gangart etwa angegeben. Die Hürden sind zu hoch. Wir lassen das lieber mit dem Verbot, obwohl es eigentlich wichtig wäre. Auch genauer zu thematisieren, wenn man das ein bisschen eingehend machen will. Zweites Problem, ist die AfD nun eine faschistische Partei oder tendenziell faschistische Partei oder ist sie das nicht? Was ist überhaupt Faschismus? Wenn man diese Frage nicht beantwortet und nicht genau die Erkenntnisse seit 1923 und dann 1923 folgende, wie sie sich in der kommunistischen Internationale entwickelt haben, sich nicht dieser Erkenntnisse und ihrer Widersprüchlichkeit bewusst ist, den ganzen Diskussionen, die es auf dem 6. Weltkongress, auf dem 5. gab, die Reden Clara Zetkin 1923, wenn man das nicht alles kennt, dann wird das alles ein bisschen sehr verschwommen und bereichert also die Inflationierung des Faschismusbegriffes, wie sie gegenwärtig stattfindet, doch erheblich, wie ich das meine. Ich überhaupt, ich halte überhaupt nichts von dieser Ausweitung des Faschismusbegriffes. Die also übersieht, was da für Gefahren von den Regierenden ausgehen und habe ja schon gesagt, dass ich mich daran nicht beteilige. Nach dieser ursprünglichen Debatte 1928 war der Höhepunkt der Unklarheit, war Faschismus eine politische Methode? Tschitscherin, der damalige Außenminister der Sowjetunion, Stalin, haben da mal am Krankenbett von Tschitscherin drüber diskutiert. Da gibt es Aufzeichnungen. Und da war die große Frage, ist nun alles Reaktionäre in der bürgerlichen Demokratie faschistisch oder wie kann man den Faschismusbegriff fassen? In diesem Gespräch kam raus, das kann nicht so sein, denn reaktionäre Ideologie und reaktionäre Methoden, Zorgiebel und anderes, das gab es schon massenhaft in der bürgerlichen Demokratie. Ist das nun Faschismus oder ist es keiner? Die Antwort des 7. Weltkongresses war da etwas sehr differenziert. Also ursprünglich, es ist eine politische Methode im Programm der Kommunistischen Internationale auf dem 6. Weltkongress 1928. Es gab das bekannte Papier von Thalheimer, von August Thalheimer, das dem widersprach und der Kommunistischen Internationale empfahl, den Faschismusbegriff anders zu definieren, wobei August Thalheimer darauf verwies, das ist das entscheidende Zitat, das man sich mal merken sollte, dass der Faschismus ausgesprochen schwierig zu definieren ist und auf einen Hieb, dass niemand gelingen könne. Das ist auch August Thalheimer damals in seinem Papier 1928 nicht gelungen. Aber er hat zumindest deutlich gemacht, dass man nur zu einem Ergebnis kommt, wenn man in der Tradition der Marx'schen Frankreich-Schriften so um 1850 und folgende vor allen Dingen 18. Brumaire des Louis Bonaparte hinschaut, genau hinschaut, wie den Marx die Wandlung der einen Staatsform mit der anderen in eine andere, in die Staatsform unter Louis Bonaparte einschätzt, was er für Ursachen darin sieht, dass es da zu einem Staatsformwechsel kommt, wobei Thalheimer völlig richtig einschätzte, es gibt eine Analogie zu dieser Marx'schen Analyse, aber natürlich muss man sich bewusst sein, dass der Kapitalismus ein ganz anderer geworden ist, nicht mehr im vormonopolistischen Stadium existiert, sondern als Monopolkapitalismus. Der Monopolkapitalismus ist politisch hoch organisiert in Unternehmerverbänden, in Stiftungen, allen möglichen Organisationen. Die sind eigenständiger politischer Akteure. Clara Zetkin hat das in ihrer ersten Analyse meiner Auffassung trefflich erfasst. Der Faschismus wurde von der Monopolbourgeoisie mit Freude begrüßt oder genauer der Gewalthaufen der Faschos. Das ist ein Aspekt, den man auf jeden Fall sehen muss. Und ansonsten muss man sich darüber im Klaren sein, was denn eigentlich Dimitrov 1935 auf den 7. Weltkongress gesagt hat zum Wesen des Faschismus, wobei völlig klar ist, dass im Sinne auch von Lenin und Hegel Begriffe immer notwendig sind als Kurzdefinitionen einer Sache, um politische Vorgänge, politische Erscheinungen begreifen zu können. Deshalb sind Begriffe notwendig und Dimitrov hat drei Begriffe zum Faschismus gebracht, die meiner Auffassung auch heute anzulegen sind, wenn man die Frage stellt, ist die AfD nun faschistisch oder ist sie im Rahmen der bürgerlichen Demokratie eine vorwiegend reaktionäre Partei mit einigen besonderen Zügen? Erstens hat er gesagt, Faschismus ist eine neue Staatsform und er hat sie im Sinne von Marx, 18. Primär dessen Bonaparte, als offene Diktatur. Das ist der gleiche Begriff, den Marx verwandt hat, definiert. Das waren auch vorher schon Formulierungen der kommunistischen International. Es ist eine offene Diktatur des Monopolkapitals, die an die Stelle der bürgerlichen Demokratie gibt. Wobei wir aus der Geschichte erfahren haben, dass sehr wohl der historische Nazifaschismus in den 20er Jahren sich nicht irgendwie in einen einmaligen Akt, sondern sukzessive im Prozess einer Faschisierung der bürgerlichen Demokratie entledigt hat. Das ist eine eigenständige Problematik, mit der man aber doch sehr sorgsam umgehen können muss, meine ich. Zweitens ist der Faschismus eine politische, soziale Bewegung, natürlich verbunden mit Rassismus, völkischen Denken und allen möglichen reaktionären Ideologien, aber immer nur unter der Voraussetzung, dass es eine Bewegung ist, ein Gewalthaufen, der in Richtung offene Diktatur des Monopolkapitals geht. Nicht jede reaktionäre Ideologie ist als faschistische Ideologie zu bezeichnen. Auch das Verbot der KPD ist ein Stück bürgerliche Demokratie. Auch die vielen Toten 1900, glaube 29 durch Zorgibel am 1. Mai in Berlin sind nicht, man kann es polemisch vielleicht sagen, nicht in erster Linie ein Stück Faschismus, sondern sie sind Teil der bürgerlichen Demokratie, weil die bürgerliche Demokratie das diktatorische Moment immer in sich hat. Es gibt immer im Bereich der bürgerlichen Demokratie diktatorische Elemente, die außerhalb der Reichweite der parlamentarischen und anderen Institutionen agieren. Man darf die Dinge nicht vereinfachen. Bürgerliche Demokratie ist zum einen der Kampfboden für den Klassenkampf der Arbeiterklasse. Er ist aber auch ein raffiniertes System der Herrschaftsausübung im Sinne des Kapitals, wo die Diktatur als ein Bereich und eine Methode mit dazugehört. Das ist eine ganz komplizierte Angelegenheit. Drittens kommt es zu diesem Staatsformwechsel nicht willkürlich, sondern in einer bestimmten geschichtlichen Situation. Nicht, weil dem Monopolkapital das irgendwie einfällt, sondern unter dem Zwang der Verhältnisse hat sich da in den Jahren 1922 folgende, nach dem Ersten Weltkrieg, diese Situation ergeben, dass also bestimmte Zwänge, bestimmte Krisenerscheinungen im politischen System des Kapitalismus die herrschende Klasse, die Monopolbourgeoisie dazu veranlasst haben, die bürgerliche Demokratie auf den Prüfstand zu stellen und dann zu beseitigen. Und das war einmal der revolutionäre Kampf der deutschen Arbeiterklasse um die politische Macht. 5000 Arbeiter sind umgekommen nach dem Ersten Weltkrieg im Kampf um eine sozialistische Revolution, die dann gescheitert ist. Das muss man sich immer mal klar machen. Das waren Bürger. Kriegsähnliche Verhältnisse auch in Deutschland. Zum anderen ging es darum, dass der politische Mechanismus nicht im Rahmen der bürgerlichen Demokratie nicht mehr funktionierte, ihn wieder unter Kontrolle oder er wieder unter Kontrolle gebracht werden könnte. Und schließlich ging es um die Revanche nach Osten. In Russland hatte die sozialistische Revolution gesiegt und das deutsche Monopolkapital war im Zusammenhang mit den militaristischen Verbänden und der aufkommenden Nazi-Bewegung daran interessiert, mit einem Krieg das alles wieder rückgängig zu machen. Es gab noch andere Faktoren, aber es war eine bestimmte geschichtliche Situation. Und im Monopolkapital gab es einen Prozess des Nachdenkens über die Staatsform in den 20er Jahren mit dem Ergebnis, dass Teile des Monopolkapitals sogar der Überzeugung waren, die offene Diktatur ist die einzige Form, unter der Kapitalismus ein ewiges Leben erhalten könnte. Das war auch anders als heute. Das muss man alles ein bisschen historisch konkret sehen. Weder die AfD weder auf die AfD noch auf die gegenwärtige Lage treffen diese drei Merkmale, die ich genannt habe: offene Diktatur an der Macht, Bewegung in Richtung einer offenen Diktatur, geschichtliche Situation, wo das Monopolkapital der Meinung ist, in Richtung Faschismus die Strukturen der Macht zu verändern. Und man muss meiner Auffassung erstmal grundlegend einschätzen, weil das so ist, das Monopolkapital hat gegenwärtig überhaupt keinen Grund, zum Faschismus überzugehen. So gut wie unter den gegenwärtigen Bedingungen einer autoritär deformierten Demokratie die Kriegsvorbereitung läuft, besser kann es gar nicht gehen. Sie haben doch das alles im Griff. Sie haben erreicht, dass definitiv in dieser Richtung Beschlüsse gefasst haben. Alles im Rahmen der bürgerlichen Demokratie, dass da eine Stärkung der autoritären Momente erfolgt, dass da auch Grundrechte im verstärkten Maße verletzt werden. Das ist alles Teil der bürgerlichen Demokratie. Das kann in 10 oder 20 Jahren völlig anders sein. Als Marxisten vermuten wir ja, es kommt zu einem großen Finanzcrash und dann können natürlich geschichtliche Verhältnisse entstehen, die denen nach dem Ersten Weltkrieg ähneln. Die Frage, Faschismus erhält eine neue Bedeutung unter Umständen schon in wenigen Jahren, wissen wir alles nicht genau. Wir müssen uns aber darauf einstellen, wobei wir beachten müssen, dass Faschismus nur eine von drei Formen der offenen Diktatur des Monopolkapitals in der Gegenwart wird. Faschismus ist eine Gewaltherrschaft gegen die Massen, mit Hilfe der Massen, wie ein bekannter kommunistischer Faschismustheoretiker Hans Günther 1936 formulierte. Sein Buch ist ein Auftrag von Dimitrov erschien. Und das ist einmal, also die Clique einer Massenpartei ergreift die politische Macht und arbeitet mit dem Monopolkapital zusammen bei der Herrschaftsausübung. Das ist die faschistische Variante. Die andere Variante ist die Variante der Militärdiktatur, damals Japan. Das wird zwar auch allgemein als faschistische Diktatur bezeichnet, ist aber unpräzise, weil das gar nicht von einer faschistischen Massenpartei ausgeht. Und in jüngster Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist hinzugekommen die Variante der begrenzten Notstandsdiktatur im Grundgesetz verankert, auch als eine Variante der offenen Diktatur. Das ist also alles ein bisschen anders als weil sich die Dinge anders entwickeln. Damit zu einem dritten Problem, das ich aber nur kurz noch andeuten will, weil wohl die Zeit etwas fortgeschritten ist, zur angeblichen Verfassungswidrigkeit der AfD. Die Behauptung der Regierenden, die AfD sei verfassungswidrig und müsse verboten werden, verstärkt immens die politische Diskriminierung der AfD. Außerdem bewirkt sie, was den regierenden Parteien ganz sympathisch ist, die eine Art Halblegalität der AfD. Ne? Im Kampf um Stiftungen, um Parlamentsgelder und Abgeordnete und so weiter ist die AfD ein Konkurrent und insofern Rivale der bestehenden und existierenden bürgerlichen Parteien, die durchaus daran interessiert sind, die AfD in einen Zustand der Halblegalität zu versetzen. Kern dieser Argumentation ist die These, die AfD ist verfassungswidrig. Das wurde am 2. Mai in den sogenannten Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz da auf 1100 Seiten angeblich begründet. Ein bekannter linker Rechtsanwalt hat dazu gesagt, das ist alles. Er hatte die 1100 Gesetz noch in den zwei Verbotsurteilen des Bundesverfassungsgerichts zu finden. Die Argumentation, die AfD vertrete einen ethnischen Volksbegriff, darauf ist Gretel schon irgendwie eingegangen. Der ist etwas sehr absurd, weil dieser ethnische Volksbegriff in 116 Grundgesetz in etwa formuliert ist. Man ist dann in der Gesetzgebung da ein bisschen von abgegeben, aber das ist, gehört eben zu den reaktionären verfassungsrechtlichen Dingen, die im Rahmen der bürgerlichen Demokratie nun einmal da sind. Zweitens, im Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen die einzige verbotene faschistische Partei, gegen die SRP 1952. In 51 hat sie in Niedersachsen 11% der Stimmen bekommen. In der Gegend um Celle herum, der braunen Ecke in Niedersachsen damals, hat sie 30% bekommen, die SRP. Da wurde gesagt, diese Partei ist verfassungswidrig, weil sie eine Gewalt- und Willkürherrschaft anstrebt. Das ist im etwa noch ähnlich wie unsere Argumentation, Faschismus ist die offene Diktatur. Im Zeichen des Kalten Krieges und der Totalitarismustheorie ergangenen Urteil dann 57, 17. August gegen die KPD wurde das dann präzisiert und gesagt, eine Partei ist nicht nur dann verfassungswidrig und zu verbieten, wenn sie eine Gewalt- und Willkürherrschaft, dann die entsprechenden Konstruktionen der Totalitarismustheorie in Richtung KPD anstrebt, sondern sie muss gleichzeitig die bestehende Ordnung aggressiv und kämpferisch attackieren, so ähnlich, ne? Dem Sinne nach. Und diese Formulierung stützte sich damals auf den Begriff im Programm der KPD, Sturz der Adenauer-Regierung. Ne, das wurde so interpretiert, man will die Adenauer-Regierung stürzen, man will sie nicht abwählen und dann die Gewalt- und Willkürherrschaft errichten. Das war die Konstruktion des Bundesverfassungsgerichts. Wenn man diese beiden Kriterien, Gewalt- und Willkürherrschaft, offen aggressiv da nimmt, dann stellt man fest, keins von beiden trifft auf die AfD zu, beziehungsweise ist nicht nachweisbar, aber offenbar auch nicht vorhanden. Drittens, nach dem Verbotsurteil gegen die, ach, na, ja, habe ich schon. Das Ganze mit der Verfassungswidrigkeit und einem demnächst anhängigen Verbotsverfahren ist offenbar eine Luftnummer, ständig neu inszeniert, nahezu täglich, um zur verstärkten Dämonisierung der AfD und zur Ablenkung von der eigentlichen Gefahr, die eben von der Hochrüstung und Supermilitarisierung ausgehen. Damit zu einem, kurz zu einem vierten, letzten Sachproblem: Gibt es in der Politik und Programmatik der AfD Momente, die besonders sind, die wir beachten müssen, wenn wir die Frage prüfen, kann man da mit irgendwelchen Leuten diskutieren oder sogar im Rahmen der Friedensbewegung zusammenarbeiten? Das ist eine sehr schwierige und auch sehr kitzliche Frage, das gestehe ich zu. Die AfD ist aus meiner Sicht eine Rechtsaußenpartei, wie sie mittlerweile in fast allen entwickelten kapitalistischen Ländern existiert. Sie ist eine bürgerliche Partei, konservative Partei, mit der wir normalerweise natürlich nicht zusammenarbeiten. Den Sozialstaat will sie einschränken, den Sozialismus will sie bekämpfen, die Bundeswehr will sie stärken. Das ist alles schon gesagt worden. Das macht aber die CDU, CSU seit Jahrzehnten. Eine Kreation der Neonazi-Szene, ähnlich wie die SRP es war, war die tatsächlich diese verbotene faschistische Partei, 52, ist sie nicht nach allen Erkenntnissen. 25% ihrer Mitglieder, noch mehr bei den Funktionären, kamen von der CDU, CSU, der SPD, der Piratenpartei und der SPD, 25%. Es gibt Kontakte zur Neonazi-Szene im 20. Bundestag, laut Wikipedia, glaube ich, 23 Kontakte haben die damals gezählt. Es gibt also sowas wie neonazistische Strukturen in dieser Partei, darf man nicht übersehen. Aber das ist nicht kennzeichnend für die Gesamtpartei. Die AfD ist aber nicht nur das, was ich bisher gesagt habe, konservative Partei, bürgerliche Partei, abzulehnen von uns. Sie ist auch nachweisbar seit 2017 die erste Adresse des politischen Prozesses in Deutschland, soziologisch nachgewiesen. Das heißt, Millionen Menschen wählen sie. Von diesen 10 Millionen, etwa 8 Millionen, die gegen den Kriegskurs der Bundesregierung, sind. Diese Situation hat natürlich dazu geführt, dass in der AfD auch, der Trick, da ist, diese Antikriegspropaganda zur Wählermobilisierung zu nutzen. Das ist unbestreitbar, bestreite ich auch nicht. Aber gleichzeitig hat sie natürlich auch Einwirkungen auf die AfD selber gehabt, auf ihre Programmatik. Es gibt Beziehungen zu Russland, es gibt die Ablehnung von Waffenlieferungen, es gibt Parteibeschlüsse, wo gesagt wird, Deeskalation des Ukraine-Konfliktes und ähnliches mehr. Es gibt andere Beschlüsse, die sehr fragwürdig sind. Also eine sehr differenzierte Situation, ne? Und wir müssen das also irgendwie einschätzen. Wir müssen genau hingucken, um zu sagen, ist da wirklich etwas, was zur möglichen Zusammenarbeit mit Teilen ihrer Politiker veranlasst oder ist das eine dumme Illusion? Die Konservativen haben nach allen Erkenntnissen auch von Marxisten keine pazifistische Tradition. Sie haben aber eine Tradition über Bismarck, vor allen Dingen in Deutschland, der Hinwendung zu einer Realpolitik. Kern dieser konservativen Realpolitik ist die Anerkennung von realen außenpolitischen Interessen anderer Staaten bei Beachtung in der Außenpolitik. Das ist aber der gleiche Grundsatz, den auch Marxisten haben. Es gibt da also durchaus Berührungspunkte mit konservativen Positionen in der Friedensfrage und es gibt hinsichtlich der Frage Frieden mit Russland Ähnlichkeiten, die zu prüfen sind, inwieweit sie Propaganda sind und inwieweit sie real sind. Ich weiß es nicht genau, ob das 10 oder ob es 100 Politiker in der AfD sind, die einer realistischen und vernünftigen Position in der Außenpolitik zuneigen. Da muss man dann schon sich konkret kundig machen. Nach meiner Überzeugung gibt es aber in der AfD ein beachtenswertes Potenzial für eine Politik der Vernunft in der Außenpolitik. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Annäherungsprozess in Richtung CDU/CSU erfolgt, der womöglich zu einer gemeinsamen Koalition in 4 oder 5 Jahren folgt. Dann haben wir in der Frage der Außenpolitik als Linke völlig verloren. Wir müssen versuchen, da einzuwirken, auszuloten und zu prüfen, ob da womöglich eine breite Friedenspolitik möglich ist oder eben nicht. Soweit, ich habe wahrscheinlich meine Zeit überschritten, aber
Bisschen.
naja.
Dank an Gretel und Eckehart. Es ist ja immer sehr erfreulich, wenn die Gemeinsamkeiten, vor allem aber auch die Unterschiede glasklar gemacht werden. Ich denke, das ist gelungen. Da können wir dann gleich trefflich drüber diskutieren und streiten. Zunächst erstmal gilt aber natürlich der dialektische Grundsatz, Widersprüche werden durch Zuspitzung